Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Jay Perini. Tolstois letztes Jahr.
Und wieder ein Jahreswechsel. Mit ihm nähern wir uns dem Ende der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts. Ich schreibe die ungewohnten Ziffern in mein Tagebuch. 1910. Ist es möglich? Ljubotschka schläft jetzt und wird nicht vor Tagesanbruch aufwachen. Vor einer Weile hat mich sein rasselndes Schnarchen durch die Halle zu seinem Schlafzimmer gelockt. Es tönt durchs Haus wie eine knarrende Tür und die Dienstboten kichern. Der alte Mann sägt Holz, sagen sie so laut, dass ich es hören kann. Sie haben keinen Respekt mehr vor mir, aber ich lächle zurück. Ljubotschkas Schnarchen macht mir nichts aus, da wir jetzt in getrennten Zimmern schlafen. Als wir im selben Bett schliefen, hatte er noch Zähne, die das Schnarchen milderten. Ich saß auf seinem schmalen kleinen Bett und zog ihm die graue Decke mit dem Schlüsselmuster bis zum Kinn hinauf. Er schreckte hoch und verzog das Gesicht zu einer scheußlichen Grimasse, aber er wachte nicht auf. Lew Tolstoi weckt fast nichts auf. Was immer er tut, tut er ganz und gar. Schlafen, arbeiten, tanzen, reiten, essen. Ständig schreiben sie über ihn in den Zeitungen. Sogar die Morgenzeitungen in Paris veröffentlichen Klatschgeschichten über ihn, über uns. Ob wahr oder unwahr, ist ihnen egal. »Was isst Graf Tolstoi gern zum Frühstück, Gräfin?« fragen sie und stehen die ganzen Sommermonate hindurch auf der Veranda um ein Interview an, wenn das Wetter hier in Tula diese zu einem angenehmen Reiseziel macht. Schneidet er sich die Haare selbst? Was liest er gerade? Haben sie ihm zum Namenstag ein Geschenk gekauft? Die Fragen machen mir nichts aus. Ich erzähle ihnen gerade so viel, dass sie zufrieden abziehen. Ljubotschka scheint das alles egal zu sein. Er liest die Geschichten sowieso nicht, selbst wenn ich sie auf dem Tisch neben seinem Frühstück liegen lasse. »Sie haben keinerlei Bedeutung«, sagt er. »Ich weiß nicht, warum irgendjemand daran gelegen sein sollte, so einen Blödsinn zu drucken.« Auf die Fotografien wirft er allerdings einen Blick. Irgendein Fotograf, der ununterbrochen drauf losknipst und um Porträtaufnahmen bettelt, ist immer hier. Tschertkow ist der lästigste. Er hält sich für einen Künstler mit der Kamera. Aber er ist in diesem Punkt genauso töricht wie in allem anderen. Ljubotschka schlief schnarchend weiter, als ich ihm das Haar glatt strich. Das weiße Haar, das auf sein gestärktes Kopfkissen fällt. Sein weißer Bart wie Sprühnebel, ein weicher Schaum aus Haar, nicht rau wie der meines Vaters. Ich sprach zu ihm, als er da so schlief, nannte ihn mein kleiner Liebling. Jetzt im Alter ist er wie ein kleines Kind, habe ich ihn ganz für mich und kann ihn umhegen, für ihn sorgen und ihn vor den Verrückten schützen, die täglich über uns herfallen, vor seinen sogenannten Jüngern. Angeführt und angestiftet von Tschertkow, der wirklich ein Teufel ist. Sie glauben, er sei Christus. Ljubotschka denkt, er sei Christus. Ich küsste ihn auf den Mund, während er schlief, und sog seinen Atem ein, der dem eines Säuglings glich und der so süß wie Milch war. Und mir fiel ein strahlender, viele Jahre zurückliegender Tag ein, als ich 22 war. Damals war Ljubotschkas Bart noch dunkel. Seine Hände waren weich, obwohl er ziemlich viel Zeit mit den Muschiks verbrachte und mit ihnen Seite an Seite auf den Feldern arbeitete, besonders in der Erntezeit. Er tat das eigentlich mehr zur Erholung, um sich Bewegung zu verschaffen. Damals war das für ihn noch nicht so sehr eine Ehrensache wie dann später, als er sich im Grunde seines Herzens gerne vorstellte, er wäre einer jener wackeren Muschiks, die er so über alles liebt. Er schrieb gerade an Krieg und Frieden und jeden Tag brachte er mir Seiten zum Abschreiben. Ich glaube nicht, dass ich jemals glücklicher gewesen bin als damals, als ich meine Hand jene Seiten dunkler färben ließ, als ich die schwarze Tusche eine Vision heraufbeschwören ließ, so rein und heilig, wie sie je geschaut oder geträumt wurde. Und auch Ljubotschka ist niemals glücklicher gewesen. Bei seiner Arbeit ist er immer am glücklichsten gewesen, wenn er seine großartigen, süßen Träume träumte. Ich allein konnte Ljubotschkas Handschrift entziffern. Seine unleserlichen Hieroglyphen füllten die Ränder seiner Korrekturfahnen und trieben die Drucker in den Wahnsinn. Eine Korrektur überlagerte die andere. Häufig konnte er selbst nicht entziffern, was er da geschrieben hatte. Aber ich konnte es. Ich las seine Absicht und die Wörter wurden klar. Nachmittags saßen wir, Lindenblütentee trinkend, stundenlang an einem Torffeuer und besprachen Änderungen. Natascha würde so etwas niemals zu Prinz Andrei sagen, bemerkte ich dann etwa. Oder Pierre ist hier zu einfältig. Er ist nicht so dumm, wie er tut. Ich ließ es nicht zu, dass er schlecht schrieb. Und ich ließ es auch nicht zu, dass er in seinem Arbeitszimmer döste oder dass er zu viel Zeit auf dem Pferderücken oder auf den Feldern verbrachte. Ljubotschka hatte Wichtigeres zu tun. Ich trieb ihn an seinen Schreibtisch. Ich war wichtig für ihn.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.